Schön, euch hier von oben zu sehen. Schön, dass ihr alle da seid. Am Ende der Ferien, es ging irgendwie wieder schnell. Ich habe gestern einen schönen Satz zu den Ferien gehört. Einerseits schön, dass sie rum sind und andererseits nicht schön, dass sie rum sind. Und ich konnte es sehr, sehr fühlen. Einerseits geht der Alltag wieder los. Es gibt auch so eine gewisse Ordnung. Hilft mir, hilft auch meinen Kindern manchmal, wenn wieder normale Dinge da sind. Und gleichzeitig sind Ferien natürlich auch toll. Viele Dinge, die man sonst nicht macht, Ausflüge. Wir kommen von Ostern her, diesmal in der Mitte der Ferien. Und jetzt sind wieder die meisten irgendwie, die unterwegs waren, da. Und jetzt sind wir hier und können uns nochmal anschauen, wie Jona damals unterwegs war. Und wir sehen, noch nicht diese Woche, aber nächste Woche auch einen gewissen Bezug zu Ostern. Kleiner Cliffhanger für alle, dass ihr nächste Woche wiederkommt. Jona hat 4 Kapitel und die nächsten, also heute und die nächsten 3 Wochen gibt es jeweils ein Kapitel und dann nächste Woche, glaube ich, von Frank Timmoller, unserem Pastor. Und ich darf mit Kapitel 1 anfangen. Sehr schön. Ich dachte ja, als ich gefragt wurde, Jona kenne ich schon, kein Problem. Ich hätte behauptet, meine Frau hat mich eines Besseren belehrt, es wäre die bekannteste Geschichte des Alten Testaments. Mir wurde nochmal gesagt, so Arche Noah, Erschaffung der Welt und so. Es gibt noch ein paar andere, ich möchte kein Ranking aufmachen, aber die meisten von uns haben irgendwie Jona schon mal gehört. Also, wer kennt's? Ich kann es kurz zusammenfassen, das war zumindest mein Gedanke. Prophet Jona wird nach Ninive geschickt, will dort nicht hin, steigt im Boot in die andere Richtung, Sturm kommt, versenkt das Boot, Jona wird über Bord geworfen, vom Fisch verschluckt, wieder an Land gespuckt und dann erledigt Jona seinen Auftrag. Wären wir fertig. 4 Kapitel. Ich habe die Bilder sogar noch vor Augen, sehr selektiv aus dem Kindergottesdienst, aus der Kinderstunde, Flanellbilder auf grünem Hintergrund für alle, die dasselbe durchlaufen haben wie ich irgendwann mal. Die Bilder davon. Und natürlich, als ich mir im Vorhinein angeguckt habe, ja, diese Kurzzusammenfassung stimmt. Da ist jetzt nichts dabei, was irgendwie falsch wäre. Und trotzdem ist es noch nicht mal die halbe Wahrheit. Und es lässt ganz viel weg. Es lässt ganz viel weg davon, was in diesem Buch drin ist. Und ich behaupte nicht, dass ich heute aus dem ersten Kapitel alles mitnehme, was dieses erste Kapitel enthält, aber ein paar mehr Sachen als meine Einsatzzusammenfassung von eben. Und natürlich auch für alle von euch, die irgendwie Probleme haben mit dieser Geschichte. Die ist ja schon sehr, sehr besonders. Jemand wird ins Meer geworfen später, von einem Fisch verschluckt, bleibt 3 Tage da drin, wird wieder ausgespuckt. Ich als Naturwissenschaftler habe gewisse Schmerzen damit. Aber gut, es ist ja zum Glück keine naturwissenschaftliche Geschichte, die wir heute erklären müssen, sondern eine Geschichte Gottes. Und das möchte ich euch, bevor ihr abschaltet und deswegen nicht mehr zuhören wollt, mitgeben. Jesus bestätigt diese Geschichte. Er geht ja gar nicht auf so viele alttestamentliche Geschichten explizit ein, aber die holt er wieder raus und sagt, das ist damals passiert. Deswegen nochmal besondere Motivation zuzuhören. Allerdings kommt der Teil erst nächste Woche. Bevor ich in die Textlesung selbst starten will, nochmal kurz ein paar Hintergrundinfos, um einzuordnen, wo sind wir gerade? Wo gehört Jona hin? Altes Testament. Wir sind in der Regierungszeit des Königs Jerobeam II. Okay, für alle, die wissen, wo das hingehört, ich nicht. Das ist ungefähr 8. Jahrhundert vor Christus. Das ist recht spät, bevor die Reiche dann in das Exil jeweils gehen. Es ist noch Nordreich, also Reichsteilung unter den Nachfolgern von Salomo ist passiert. Und dann einige, irgendwie ich glaube 11 Könige später, kommt dann Jerobeam II. An die Macht und ist sogar König für 40 Jahre. Das ist schon ganz lang. Er ist nach weltlichen Maßstäben ziemlich erfolgreich. Er vergrößert das Gebiet, er macht auf einmal Handel. Es gibt Handel mit Ninive, wir sehen das da wieder, mit den umliegenden Völkern. Aber geistlich beschrieben ist er extremst schlecht. Götzendienst zieht wieder ein. Tempeldienst sehr unwichtig geworden. Und in dieser Zeit wirkt Jona. Es wird einmal kurz erwähnt in 2. Könige 14, 25, dass es diesen Prediger gibt, diesen Propheten Jona. Aber viel mehr hört man nicht. Dann noch das Buch Jona. Da sind wir, aber ich glaube, dieser Hintergrund zu verstehen, wo ist das Reich als Ganzes, was ist der Zusammenhang, ist wichtig zu verstehen, um zu wissen, wie geht es an der Stelle Jona und was erlebt er so. Und in dem möchte ich jetzt Jona 1 vorlesen aus der Luther-Übersetzung. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter wurde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, worum geht es uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe? Und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer stille werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Soweit im Text. Und ich möchte kurz mit euch durchgehen, was hier so passiert. Und dann auf drei Personen bzw. Personengruppen eingehen, von denen wir manchmal was Positives und manchmal was Negatives lernen können. Zunächst, Jona bekommt einen klaren Auftrag. Ganz klar, geh nach Ninive, predige dort. Wenn man sich das auf der Karte anguckt, Ninive liegt circa 1000 Kilometer entfernt von dem Ort, in dem Jona zu dem Zeitpunkt war, nach Nordosten, einmal quer durch die Wüste. Also es gibt jetzt irgendwie einfachere Wege. Es ist jetzt nicht, geh mal rüber nach Bensheim, predige dort, sondern wandere ein paar Monate durch die Wüste, hoff, dass du nicht überfallen wirst, komm dort an, predige in einer großen fremden Stadt. Ich habe ein bisschen Verständnis davon, dass Jona nicht wollte, aber gut, okay. muss man halt machen. Aber nee, Jona wollte wirklich gar nicht. Es steht nicht da, warum. Vielleicht war er frustriert. Vielleicht hat er keine Lust, so weit zu laufen. Vielleicht war er frustriert, dass er der König, dem er sonst predigt, so gar nicht auf ihn reagiert hat. Dass er so geistlich schlecht ist. Wir wissen es nicht. Aber so kann ich mir es zumindest vorstellen. Er weigert sich aber nicht nur, sondern er macht auch noch genau das Gegenteil. Vers 3, er sucht sich ein Schiff, um nach Tarsis zu fahren. Tarsis liegt an der Südküste von Spanien. Also so gerade noch Mittelmeer, kurz bevor das Mittelmeer aufhört. Das heißt, einmal quer durchs Mittelmeer durch war sein Ziel. Beziehungsweise damals fuhr man nicht mittendurch, sondern an der Küste entlang. Also noch weiter, noch mehr Kilometer, dann nach Westen. Ein bisschen verständlich, nur die Formulierung, er wollte dem Herrn aus den Augen gehen. Kann man probieren, funktioniert nicht so richtig und wir sehen es ja auch danach. Und es war genauso gefährlich. Also es war jetzt nicht, oh, dann geht es mir besser, also Mittelmeer. Ja, mit den Schiffen von damals ging nicht so richtig gut. Also bequemer war nicht das Ziel an der Stelle von Jona. Aber weg von Gott. Er wollte einfach nicht Gottes Auftrag machen. Als sie dann unterwegs waren, lässt Gott einen großen Sturm aufziehen. Und das Schiff lief Gefahr, unterzugehen. Alle Menschen auf dem Schiff riefen ihre Götter an, warfen Ballast ab. Sie taten halt das, so was Menschen tun, wenn sie in Gefahr sind. Sie tun das, was halt möglich ist. Man wirft Ballast ab, dann liegt das Schiff nicht so tief im Wasser, soweit ich das als Landratte verstehe. Und sie beten das an, was halt helfen kann. Und Jona währenddessen, und man sieht irgendwie was Verqueres, Besonderes, liegt unten im Schiff und schläft. Warum so ganz, ob das Gottesvertrauen war, ich so einen leichten Anteil Zweifel, weil gleichzeitig rennt er ja vor Gott weg, aber vielleicht auch eine gewisse Ignoranz. Er wacht vom Sturm nicht auf und gleichzeitig sehen wir natürlich eine gewisse Parallele zu Jesus, der im Sturm schläft und dann auch danach Gottes Begegnung passiert. Hier sehen wir es noch nicht, hier wird es anders ablaufen, aber es ist natürlich eine sehr offensichtliche Parallele hier, die schon mal aufzeigt. Wo geht diese Geschichte hin? Und dann kommt der Schiffseigner oder Kapitän, meistens in Personalunion, zu ihm, weckt ihn auf und bittet ihn in seiner Verzweiflung, sein Schiff geht unter, auch noch seinen Gott anzurufen. Also alle Götter, die der Mannschaft und Passagieren, wenn noch welche da waren, zur Verfügung standen, wurden angerufen. Vielleicht hilft's anscheinend nicht, so wie die Geschichte weitergeht. Der Sturm wurde schlimmer. Und dann versuchen die Menschen, einen Schuldigen zu finden. Ich weiß nicht, was das gebracht hat, aber sie wollten wissen, warum ist es denn jetzt so? Diese Frage nach warum. Und sie werfen ein Los und Jona kommt raus. Ich habe verschiedenste Vorstellungen davon, aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber Gott hat dafür gesorgt, dass es richtig ist. Und gibt es ja auch im Alten Testament, dass die Hohepriester zum Teil das Los warfen, um Weisung zu bekommen. Also es ist nicht so was völlig nicht Bekanntes, trotzdem ist es irgendwie ein bisschen anders. Aber hier kommt raus, Jona ist dafür verantwortlich. Und ich glaube, weil Gott dafür gesorgt hat natürlich, weil er noch was vorhatte mit der Geschichte. Es musste rauskommen, an wem es liegt. Es musste rauskommen, wer dort dafür verantwortlich ist, dass der Sturm jetzt dieses Schiff trifft. Und dann kommt diese Auseinandersetzung zwischen den anderen Menschen auf dem Schiff und Jona. Ab Vers 11. Die anderen fragten Jona, was sie denn tun sollten. Also irgendwie waren sie der Meinung, vielleicht hat er davon Ahnung. Vielleicht hat er da was ausgestrahlt, was Besonderes. Und die sagen, und Jona sagt, sollen ihn ins Meer werfen. Die anderen wollten aber nicht so richtig. Und ja, irgendwie verständlich, kommt gleich nochmal drauf. Und sie versuchten sich zunächst erstmal selbst zu retten. Sie haben härter gerudert, wollten an Land kommen, gucken, dass sie nicht untergehen. Und als das nicht ging, beteten sie, schöne Reihenfolge nebenbei auch, beteten zu Gott baten um Verzeihung für das, was sie tun, und werfen dann Jona ins Meer. Für alle, die Geschwister haben, ich glaube, das hat jeder schon mal gemacht, meine große Schwester und ich auch, aber irgendwie erst um Verzeihung bitten und dann dem anderen was wegnehmen oder so. Also ich kenne diese Logik trotzdem, vielleicht nicht zum Nachmachen. Und als sie ihn dann doch ins Meer geworfen haben, hört der Sturm auf. Ich stelle mir es unglaublich vor für die Matrosen, für die anderen auf dem Schiff. Sie werfen ihn ins Meer, auch ganz zerrissen, ob sie jetzt das Richtige tun. Und dann hört der Sturm auf. Und verständlicherweise fürchten sie den Herrn daraus. Sie brachten ihm Opfer dar und taten Gelübde. Und danach kommen die auch in der Geschichte gar nicht mehr vor. Das ist das, sie hatten Gottesbegegnung daraus. Das ist der Teil, einfach um es wiederzugeben, dass wir denselben Stand haben und ein bisschen zu kommentieren. Und jetzt möchte ich noch auf drei Personen, mit Ausnahme von Gott, den drei Personen, die hier vorkommen, eingehen und wir können was daraus lernen. Fangen wir mit dem Schiffseigner an, der so in zwei Versen eigentlich nur vorkommt. Schiffseigner damals waren häufig auch die Kapitäne. Sie besaßen meistens genauso ein Schiff, mit dem sind sie selbst mitgereist, und das war ihre Lebensgrundlage. Es gehörte ihnen, es durfte nicht verloren gehen, dann hatten sie nichts mehr. Und damit waren sie aber auch sehr, sehr gut wissend, was so für Gefahren sind auf dem Mittelmeer. Die haben das dann schon öfter gemacht, haben das schon ein paar Jahre, sind sie herumgeschippert. Vor allen Dingen, wenn sie so lange Strecken fahren, nicht nur an der Küste, von einem Land entlang, sondern wirklich Fernhandel für die damaligen Zeit betrieben haben. Und deswegen wusste der Schiffseigner, oh, der Sturm ist wirklich schlimm. Das wird eng für mich, mein Schiff, für alle, die drauf sind. Deswegen weckt er in dem Sturm irgendwann Jona und dachte, der betet noch nicht, wir haben noch nicht alles getan, also ich wecke ihn. Vielleicht wird dieser Gott an uns denken, sagt er zu Jona, dass wir nicht verderben. Danach hören wir nichts mehr von dem Schiffseigner. Er tritt nicht mehr in Erscheinung, selbst als Jona nachher ins Meer geworfen wird, also eine große Entscheidung getroffen wird, ist nichts mehr von ihm geschrieben. Das finde ich ein bisschen erschreckend. Das ist die Person, die verantwortlich ist für das Schiff, die verantwortlich ist für die Entscheidungen, welchen Kurs nehmen wir, ist das zu viel Ladung, geht das, wer darf mit drauf aufs Schiff. Und als es um Entscheidungen geht, jemanden zu opfern, ist er nicht da, überlässt er es seinen Matrosen. Er ist, ich formuliere es mal absichtlich positiv, pragmatisch. Er kennt das Mittelmeer und die Stürme und weiß, wann es eng wird, so wie ich sagte, und er versucht alles, sein Schiff zu retten. Und ich hoffe für ihn, dass er am Ende bei den Leuten dabei ist, die den Herrn erkennen. Es wird nicht explizit geschrieben, dass er den Herrn erkennt, fürchtet und sich ihm zuwendet. Aber ich kenne es auch ein bisschen von mir. Wann siegt mein eigener Pragmatismus, Dinge irgendwie zu erledigen, bequem zu erledigen, über meine eigentlichen Ziele und Werte? Diesen Kampf, vielleicht kennen den auch andere von euch, kenne ich. Wann führt Pragmatismus nicht unbedingt zum guten Ziel? Denn er schafft es ja noch nicht mal, der Schiffseigner, Jona zum Beten zu bringen. Steht gar nicht da. Jona macht nichts. Er betet nicht an der Stelle. Und er schafft es eigentlich auch nicht, zumindest ist es nicht auf ihn zurückzuführen, sein Schiff zu retten. Und als es dann wirklich ernst wird, übernimmt er keine Verantwortung. Nehmen wir ihn an der Stelle mal noch als warnendes Beispiel mit, dass wir bei manchen guten Lösungen, die wir selbst finden, bei bequemen, einfachen Dingen immer schauen sollten, ob es fauler Pragmatismus ist. ich mag, auch wenn es ein schwerer Satz ist als Beamtensohn, ich mag eigentlich Pragmatismus. Wir brauchen nicht alles Mögliche Komplizierte, aber es gibt eine Grenze zu faulem Pragmatismus und insbesondere im Glauben. Und an den richtigen Stellen Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur beim Wecken von Jona, ich glaube, das war noch ungefährlich. Hat jetzt nicht einen Tiger geweckt oder so, einfach nur einen Menschen geweckt. Sondern da, wenn die großen Entscheidungen anzustehen, da Verantwortung zu übernehmen. Lass uns das von dem Schiffseigner mitnehmen. Und als nächstes schauen wir auf Jona. Prophet Gottes, auserwählt dafür, jetzt, nachdem er wohl eine Zeit lang schon in Israel gepredigt hat, in einer großen, weit entfernten Stadt zu predigen. Und der dann wegläuft. Es wäre einfach, an der Stelle irgendwie einen Stab über ihm zu brechen und zu sagen, Jona, du, geht so nicht. Er wird seine Gründe gehabt haben. Er hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Ganz klar, ich möchte ihn nicht rechtfertigen. Vielleicht war er ausgebrannt. Vielleicht fühlte er sich nutzlos. Das macht es an der Stelle nicht richtiger. Aber am Ende war Jona genauso wie alle anderen Mensch. Er hat seine Fehler gemacht und hat an der Stelle beschlossen, ach nee, so lange durch die Wüste laufen, dort predigen. Ah, und damit ich nicht doch noch in die Richtung gestupst werde, fahre ich ganz in die andere Richtung. Wer sich selbst darin findet, gerne. Ich glaube, wir machen das. Vielleicht nicht in so krass, aber wir machen das auch. Jona entscheidet sich klar. Das finde ich schon mal positiv. Er sagt klar, nee, möchte ich nicht. Mache ich nicht. Zwar gegen Gottes Auftrag, aber er trifft eine Entscheidung. Und ihm ist sehr, sehr klar, was los ist. Ihm ist ganz klar, dass diese Entscheidung ihn in gewisser Weise wieder einholen wird. Ich glaube, in dieser Ignoranz konnte er schlafen auf dem Schiff. Ja, tief in ihm ganz sicher als Prophet auch ein Gottvertrauen und eine Ruhe, aber vor allen Dingen eine gewisse Ignoranz an der Stelle, dass er, oder so ein Fatalismus, jetzt wird mich halt Gott einholen, mit dem er sich ja auch hinterher ins Meer werfen lässt. Ist ja auch eine ganz, kommen wir gleich noch drauf, eine ganz wilde Ansage an die anderen auf dem Schiff. Und als es nämlich ans Eingemachte ging, als rauskam, hey, Jona ist dafür verantwortlich, konnte er sagen, was schief lief. Wegen mir seid ihr in dem Sturm. Ich bin weggelaufen. Das ist zumindest mal positiv, klar zu wissen, was der Auftrag ist. Er druckst nicht rum, er benennt es gleichzeitig, und da müssen wir es ganz klar auch negativ so benennen, zeigt er noch keine Reue. Und ich glaube, da wäre schon früher die Chance gewesen, umzukehren. Es war nicht alternativlos, dass Jona in diesem Meer gelandet ist. Er hätte sich auch auf diesem Schiff sagen können, Gott, ich habe gefehlt, ich habe einen Fehler gemacht, es war blöd. Ich erfülle den Auftrag. Ich weiß nicht, wie er dann wieder zurückgekommen ist. Anderes Thema. Wir waren ja auf dem Weg eigentlich irgendwie nach Westen und er musste nach Osten. Aber das wäre gegangen. Es war nicht unbedingt notwendig, die ganze Geschichte hinten rauszumachen. Aber an der Stelle war Jona noch zu halsstarrig. Die Umkehr ging noch nicht. Es musste irgendwie noch mehr kommen. Denn Gott wollte, dass Jona nach Ninive geht. Das war das Ziel, worauf diese Geschichte hinausläuft. Und dazu musste Jona vorher wieder mit Gott unterwegs sein. Es ging nicht einfach so. Oder Gott wollte auch an der Stelle nicht jemand anders schicken. Hätte sich auch einen anderen Propheten suchen können. Aber nee, es war wichtig an der Stelle, als Jona dorthin geht. Jona hat die Möglichkeit zur Umkehr verdrängt. Ich glaube, wirklich verdrängt, vergessen, er kennt Gott. Aber einfach verdrängt. Und er nimmt deswegen das Menschenurteil, wo es bei so ganz stimmt, nicht sein eigenes Urteil, an und lässt sich über Bord werfen. Aber er springt noch nicht mal, er hat noch nicht mal an der Stelle die Konsequenz, selbst über Bord zu springen. Ist ja jetzt nicht, dass das nicht geht. In meiner Vorstellung, Reling, drauf, hüpfen. Ich mag kein Wasser, aber ja, Vorstellung, muss gehen. Nein, er muss sich reinwerfen lassen an der Stelle. Also auch da so eine gewisse Passivität. Und das ist schade, lass uns das mitnehmen. Ich glaube, er hat da so ein paar Abzweigungen verpasst. Es ist für Umkehr zu Gott nie der falsche Zeitpunkt. Und das Ding, was auch dem Schiffseigner schon zu eigen war, Verantwortung zu übernehmen, es selbst in die Hand zu nehmen, zu Gott umzukehren. Es ist nicht der falsche Zeitpunkt dafür. Auch wenn man sich verrannt hat, kann man zu Gott umkehren. Man muss nicht erst auf den großen Knall oder den Wal, der keiner war, glaube ich, warten, sondern man kann jetzt umkehren. Das ist das, was Jona uns in Kapitel 1, er wird ja noch mehr erleben in den nächsten Kapiteln, mitgibt. Und lasst uns zum Schluss noch auf die Matrosen schauen. Ich nenne sie Matrosen, ist irgendwie einfacher als andere Menschen auf dem Schiff, ist mir zu lang. Denn hauptsächlich werden es Matrosen sein. So viele andere, vielleicht waren noch ein paar Passagiere drauf, weil grundsätzlich sind das Frachtschiffe gewesen. Kreuzfahrttourismus, Mittelmeer gab es noch nicht. Also hauptsächlich irgendwie Ladung drauf und alle Matrosen, die man braucht, um das von A nach B zu bringen. Auch die Matrosen werden das zum großen Teil nicht das erste Mal gemacht haben. Die sind auf dem Meer unterwegs, sie konnten die Situation einschätzen, wann was gefährlich wurde und sie wussten, um dieses Schiff durchzubringen, mussten sie gemeinsam arbeiten. Alleine ein Segel ausrollen funktioniert nicht. Alleine rudern, zumindest beim großen Schiff, geht nicht, geht im Kreis. Irgendjemand muss noch gleichzeitig den Kurs halten, Positionen bestimmen, Ausschau halten, oben. Sie hatten ein Gemeinschaftsgefühl. Sie wussten, dass sie nur gemeinsam zum Ziel kommen können. Und als der Sturm dann so stark wurde, dass sie wussten, das wird wahrscheinlich schiefgehen, kämpften sie natürlich erstmal weiter. Sie beteten zu ihren Göttern. Sie gaben nicht auf, hatten vielleicht gehofft, dass der Sturm aufhört oder dass sie in ruhigere Gewässer kommen. Und als es schlimmer wurde, wollten sie wissen, warum. Da kommt die Stelle, an der es losgeworfen wird, an der herauskommt, dass Jona dafür verantwortlich ist. Und dann sagt Jona, was er glaubt oder wer ihn geschickt hat. Da ist ja immer noch ein Zeugnis mit drin. Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Selbst in dieser Situation weiß noch Jona, wo es hingeht und sagt es den Matrosen. Und dann fordert Jona die Matrosen auf, ihn ins Meer zu werfen. Und dann habe ich mich gefragt, warum wollen die Matrosen eigentlich nicht? Er sagt ihnen, wenn ihr es macht, hört der Sturm auf. Eigentlich, naja, eine gute Lösung will ich jetzt nicht sagen, aber eine Lösung. Aber nee, die Matrosen wollen nicht. Gemeinschaftsgefühl, vielleicht wollten sie auch nicht diese Verantwortung, diese Last, diese Schuld auf sich laden, gehe ich davon aus, dass es, sie töten einen Menschen damit, zumindest denken sie es. Sie weigern sich, sie kämpfen lieber gemeinsam weiter. Das heißt, sie rudern noch stärker, um wieder an Land zu kommen. Und das werden sie jetzt nicht nur ein paar Sekunden, zwei Ruderzüge gemacht haben, sondern ein paar Minuten, vielleicht eine Stunde. Und dann irgendwann haben sie gemerkt, wir kommen immer noch nicht näher ans Land. Sturm hört nicht auf. Wir überlegen es uns doch nochmal. Und dann kommt das, sie bitten Gott um Verzeihung und werfen Jona ins Meer. Sie wissen, dass sie etwas Falsches tun, haben aber keine bessere Lösung. Und es ist in meinen Augen vollkommen verständlich. Sie nehmen das Beste, was ihnen irgendwie begegnet, und machen das. Und bringen es vorher vor Gott. wir wissen nicht besser, was wir tun. Verzeih uns, wir werfen ihn jetzt ins Meer. Wie das jetzt aus göttlicher Sicht zu bewerten ist, ist zum Glück göttliche Sicht, weiß ich nicht. Es ist definitiv kein Freifahrtschein, schlechte Dinge zu tun für uns und vorher um Vergebung bitten. So funktioniert es auch nicht. Aber mit vollstem Herzen zu Gott zu kommen und zu sagen, ich weiß hier nicht weiter, aber irgendwas muss ich tun, wenn ich nichts tue, gehe ich unter. Das ist, glaube ich, der Teil, den wir hier schon mitnehmen können. Das Meer beruhigt sich und es ist entscheidend, wie darauf dann die Matrosen reagieren. Sie erkennen, dass Gott mächtig ist. Sie erkennen, dass der Gott, von dem Jona gesprochen hat, zu dem sie gebetet haben, ein großer Gott ist. Sie bringen ihm Opfer und legen Gelübde ab. Sie haben Gottesbegegnung an der Stelle. Für die Matrosen geht es hier gut aus. Sie überleben und haben Gottesbegegnung. Das finde ich für die anderen beiden, die vorher von mir ein bisschen negativer beschrieben wurden, die Matrosen gehen hier am allerbesten raus. Ich hoffe, der Schiffseigner ist dabei bei der ganzen Mannschaft und erlebt auch Gott an dieser Stelle. Aber vor allen Dingen für die Matrosen wird es hier beschrieben, dass sie in dieser Situation durch ihr Kommen vor Gott Gottesbegegnung haben. Lasst mich nochmal die drei Personengruppen zum Schluss zusammenfassen. Lasst uns schauen, dass wir nicht wie der Schiffseigner an den richtigen Stellen Verantwortung übernehmen und nicht falschen, bequemen Pragmatismus betreiben, wo es bequemer aussieht, aber am Ende langfristig und wissend einfach aus der Verantwortung stehlen ist. Lasst uns Jona hier in Kapitel 1 sehen und einen klaren Blick auf die Situation bewahren, wie es Jona getan hat, aber dann im Gegensatz zu ihm früher zur Umkehr und Reue zu kommen. Sobald wir erkannt haben, dass wir uns verrannt haben, ich mag dieses Wort verrannt, weil es so zeigt, dass man wirklich mit ganz viel Drive in die falsche Richtung unterwegs ist und man erstmal bremsen muss, aktiv was tun muss, um in die andere Richtung zu kommen. Lasst uns da schneller umkehren. Und lasst uns ein Beispiel an den Matrosen nehmen, die versucht haben, für andere zu kämpfen und dann vor Gott gekommen sind, in ihrer Verzweiflung sich an ihn gewandt haben. Und mindestens einen dieser Gedanken oder auch alle drei, nehmt ihn mit. Ich wünsche, dass er euch in die nächste Woche begleitet und dass ihr in den Situationen, wie ihr euch so fühlt wie einer davon, daran erinnern könnt und es euch bewegt. Amen.